danach, weil du hast auch ein bewegtes Leben, hast du promoviert in Bremen und deine Themenschwerpunkte, so viel Zeit nehmen wir uns einfach, sind migrationsgesellschaftliche und rassismuskritische Zugänge als Reflexionsdimension mit Professionalisierungsprozess angehender LehrerInnen. Und nach deiner Promotion hast du dann an der Universität Münster gearbeitet und bist seit letztem Jahr mal jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Helmut-Schmidt-Universität im interkulturellen Bereich. Und lieber Eisel, du hast noch viel, viel mehr Fachexpertise, als ich das hier jemals in dieser Zeit erwähnen könnte. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, und bei uns ist auf jeden Fall die dritte Powerform, und das ist Virginie Kamtsche. Und Virginie, du bist Diversity-Persönlichkeit 2019 und bist Fachpromotorin für Migration, Diaspora und Entwicklung. Und du wurdest in Kamerun geboren und hast in Frankreich Bauwesen und in Bremen Informatik studiert und tritt seit vielen Jahren mit großer Überzeugungskraft dafür ein, dass die Stimmen der People of Color bzw. BIPOCs in Bremen Gehör bekommen. Du bist eine herkunftsübergreifende Netzwerkerin, so viel ist gewiss. Und 2010 hast du das Afrika-Netzwerk für Bremen e.V. mitgegründet. Der Verein wirkt als Bindeglied zwischen afrikanischen Communities, aber auch anderen Zuwanderungsgruppen und verschiedenen Institutionen in Bremen. Und du konzipierst und organisierst Veranstaltungen und Initiativen und wirklich viel, 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 viel mehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt erstmal mit einer Statement-Runde anfangen, weil wir drehen einfach diesen Spieß der Erwartungen, der gesellschaftlichen Erwartungen einfach mal um. Und jetzt seid ihr an der Reihe mit der Frage, welche Erwartungen hast du an eine postmigrantische Gesellschaft? Ferdinand, bitte. Mhm.
Ja, meine Erwartungen an eine postmigrantische Gesellschaft wären zum einen, dass ich eine postmigrantische Gesellschaft als höchst divers ansehe, betrachte, schon mal begreife, und die nicht von frei ist von Konflikten. Für mich ist das erstmal positiv, weil ich begreife Konflikte nicht als etwas Negatives, zumindest wenn sie so eingerahmt sind, dass man sozusagen irgendwie einen respektvollen Umgang miteinander führt. So. Also ich bin sehr stark für eine Streitkultur. Ich erwarte aber von einer eben höchst diversen postmigrantischen Gesellschaft, dass Menschen als solche auch gleichwertig anerkannt und behandelt werden. Zum einen. Zum zweiten erwarte ich, dass man an Diskriminierungen an der Arbeit sozusagen, also Diskriminierung erkennt und an deren Minimierung, würde ich jetzt erstmal sagen, irgendwie arbeitet und sie behebt, versucht zu beheben. Und drittens finde ich, dass eine postmigrantische Gesellschaft braucht auch eine neue Narration. Das heißt, was ist eigentlich, wie definiert sich eine postmigrantische Gesellschaft, welche Geschichten hat sie zu erzählen, welche Geschichten werden anerkannt. Das heißt, das ganze Wissen, die ganzen Erfahrungen der Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, und ich nannte schon, Diskriminierung spielt ja eine Rolle, Ausschlüsse spielen eine Rolle, die müssten natürlich in so einer neuen Narration, in einem neuen Selbstverständnis einen Platz finden oder beziehungsweise eine Rolle spielen, ganz stark. Ja. deine Antwort.
Vielen Dank für deine Einblicke. Virginie, welche Erwartungen hast du an eine postmigrantische Gesellschaft?
Ja, vielen Dank. Meine Erwartungen sind auch wirklich sehr, sehr divers. Genau wie wir auch mal, also zum Beispiel in der Schule, redet man auch von inklusiver Schule. Da finde ich auch toll, wenn die Gesellschaft auch mal inklusiv auch wäre. Nämlich, dass man in allen Bereichen, dass die Diversität, die wir auch jetzt uns wünschen, sich wieder, sich wieder spiegelt. So, ne? Also ich provoziere immer gerne. Ich frage mich auch, also ich habe auch schon gesagt, es wäre auch mal schön, eine Statistik auch zu erheben und auch mal zu gucken in viele Institutionen, ob das wirklich diese Diversität, wie wir das uns wünschen, ob man das dort findet. Ich wünsche mir eine Statistik wirklich in Bremen, um das zu erheben. So können wir auch konkrete Spiele erreden. Aber so reden wir nur nach Gefühl und mein Gefühl sagt, das ist wirklich noch nicht der Fall. Da brauchen wir auch wirklich einen langen Weg, um diese Diversität zu erreichen. Ich nehme jetzt nur noch so ein konkretes Beispiel. Ich gucke immer noch sehr gerne nach Bildern. Die Bilder sprechen uns an. Wenn ich das Bild gucke jetzt so, ne, dann frage ich mich, wen wollen wir jetzt ansprechen? Wer fühlt sich jetzt so angesprochen mit dem Bild? Und das ist auch mal, sage ich auch mal, sehr, sehr frustrierend für die Leute, die sich nicht mit dem Bild auch identifizieren können. Entweder macht man das neutral oder man versucht alle da dort zu schwimmen. Also, dass sie sich auch da wieder finden. Also das ist auch so ein bisschen meine Erwartung. Also ich habe so eine Liste von Erwartungen. Ich weiß aber nicht, ob ihr das heute darüber sprechen könnt.
Herzlichen Dank, Virginie Hansson. Welche Erwartung hast du?
Also ich muss erst mal sagen, dass ich etwas irritiert war über diese Frage, weil ich das wahrscheinlich nicht gewohnt bin, dass ich diese Frage gestellt bekomme. Und von daher dachte ich erstmal, okay, cool, so, ich darf jetzt mal darüber nachdenken, was ich für Erwartungen habe. Und dann ging es los, was ist jetzt eigentlich die postmigrantische Gesellschaft, wen adressiere ich und ist das nicht gerade ein Dilemma, dass ich ja ein Teil dieser Gesellschaft bin und dann diese Erwartung auch an mich geht. Und gleichzeitig wissen wir, dass es eben Unterschiede gibt, nicht weil sie wirklich da sind, sondern weil sie gemacht werden. Dann kam sozusagen der Gedanke, was ist jetzt das Post in der migrantischen Gesellschaft? Und tatsächlich wäre das, glaube ich, für mich ein Ausschlagpunkt zu verstehen, dass Migration immer schon ein Teil dieser Gesellschaft, auch mit der Nationalgründung und so weiter, muss ich nicht erzählen, dass das ein Teil dieser Gesellschaft ist und nicht ein Fremdkörper, der immer mal wellenartig kommt. Und das wurde jetzt ja auch gesagt, das ist eine Frage dann, wie definieren wir uns? Dann tatsächlich ist für mich so ein Problem zu sagen, bitte erkennt mich an, bitte erkennt mich an. Weil andersrum will ich eigentlich sagen, bitte verstehe auch, dass du nicht alles über mich wissen kannst. Bitte verstehe auch, dass du nicht alles verstehen musst, damit ich hier sein darf. Weil das ist, glaube ich, für mich zumindest so ein Punkt, was Rassismen, verschiedene Formen von Rassismus mitbringen, dass sie ein bestimmtes Wissen produzieren, ein vermeintliches Wissen, ich sehe dich und ich weiß alles über dich, ich weiß, wie deine Familie tickt, ich weiß, dein Intimleben funktioniert und ich frage dich aber trotzdem so. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, wo ich sogar gedacht habe, eigentlich will ich in Ruhe gelassen werden. Und ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen, die mir eingefallen ist. Bei meinem letzten Umzug habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich dachte, bitte, bitte, das sind so nette Leute hier, hoffentlich fragt mich keiner nach meinen Eltern, nach meinem Partner, nach was auch immer und keine Ahnung. Also es hat sozusagen auch widersprüchliche Komponenten, meine Erwartungen. Und das ist es vielleicht auch genau, diese Widersprüche auszuhalten, weil tatsächlich, so sehr ich auch mit dem Begriff Diversität, Diversity, mich versuche mit dem Begriff anzufreunden, sehe ich darin auch ein Problem, weil ich möchte nicht, man hat so irgendwie eine bunte Glasreihe und ich bin einer dieser Gläser, ich bin von von allem etwas. Also wir sprechen von hybriden Identitäten, von Lebenszusammenhängen und genau auch das zu verstehen und auch dieses Bedürfnis von Eindeutigkeit zu lassen. So, jetzt habe ich ein bisschen vehement gesprochen. Mein Statement wäre vielleicht auch einfach mal zu sagen, sich zu besinnen, was ist eigentlich unsere Geschichte und welche Narration, hast du auch gesagt, welche Narration produzieren wir und vor allen Dingen, wem erlauben wir ganz legitim, ganz fraglos hier zu sein und wen müssen wir ständig fragen, woher kommst du, wann bist du und so weiter, weil das hat Effekte.
Genau, und es ist ja auch ein Privileg, sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen und ihr müsst es tagtäglich, das ist, finde ich, nochmal ganz deutlich rausgekommen. Bevor wir fachinhaltlich in eure starken Statements reingehen, würde ich gerne doch aber ein bisschen in eure Biografien reingucken, weil es geht ja auch darum, welche Strategien habt ihr entwickelt, womit musstet ihr strugglen und Herr Dawes, es kam zu einer Familientrennung und du musstest tatsächlich wieder zurück nach, oder du warst ja nie zurück, das ist ganz falsch formuliert, du musstest nach Marokko.
Zurück nach Deutschland.
Ja, genau. Dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Was hat denn das mit dir gemacht, als du gemerkt hast, ich bin hier überhaupt nicht gewollt und ich muss irgendwo hin, wo ich nicht geboren bin und nicht aufgewachsen bin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich kann mich an diesen Moment genau sozusagen der Migration nach, oder diesen Moment sozusagen, da war ich 5 Jahre alt, nach Marokko nicht genau erinnern. Ich habe da anscheinend Erinnerungslücken oder ich weiß es nicht. Ich weiß nur von den Erzählungen ein bisschen meiner Mutter oder meiner Eltern so ein bisschen. Dass ja die Lage war für sie ja auch nicht einfach, weil sie hatten ja etwa einen anderen, du hattest es ja eingangs gesagt, irgendwie, die hatten einen anderen Plan sozusagen, ne? Also sie haben sich einigermaßen wohlgefühlt und wollten natürlich für ihre, ich habe noch eine Schwester, also für ihre beiden Töchter natürlich, ja, die sollten eigentlich schon in dem Land eigentlich bleiben, wo sie geboren sind, wo sie zum Kindergarten gehen und so weiter, den Kindergarten besuchen. Das heißt, es war ja so ein Schnitt, ein Cut. Und ich muss sagen, irgendwie, ich kann erst später mich erinnern und das war natürlich erstmal ein Zurechtkommen, erstmal lernen, zurechtzukommen oder zu orientieren im Land, also in Marokko, in dem, was eigentlich in einem Land irgendwie, das mir ja erstmal fremd war, so eben, ne? Natürlich als Kind irgendwie lernt man viel, man kommt, was zählt, ist ja sozusagen die sozialen Kontakte, die man hat zu Kindern, man spielt mit denen und so weiter und so fort. Also das heißt, war im Prinzip für mich eben, würde ich sagen, Alltag, also in Anführungszeichen eine Norm so. Was natürlich eben schmerzhaft war, ist, dass tatsächlich diese Trennungsphase von 9 Jahren, also das heißt, mein Vater haben wir wirklich einmal im Jahr dann gesehen, so, und das war natürlich als Kind sehr schmerzhaft irgendwie, ne? Da gab es dann schon eine Sehnsucht und da haben sich immer die Fragen gestellt, warum ist das nicht möglich sozusagen, und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich dann irgendwie, also man versteht ja natürlich irgendwie nur häppchenweise vielleicht, was eben auch in, im Alter und in diesem Alter. Und meine Eltern haben immer uns versucht, sozusagen ein bisschen was, vielleicht irgendwie häppchenweise was zu präsentieren, zu erklären, warum es nicht klappt. Und mein Vater natürlich hat immer versucht, sozusagen, es gibt ja Voraussetzungen, wenn man eine Familienzusammenführung dann, der hat ja die ganze Zeit darum gekämpft, dass wir zurück nach Deutschland irgendwie, er wollte ja sozusagen, dass wir zusammen sind, zusammenleben. Und das war eben diese Ära sozusagen, wo die keine Zuwanderung eigentlich, neue Zuwanderung oder wie auch immer irgendwie erwünscht war. Und natürlich eben überhaupt der Status, irgendwie Deutschland ist ein Anwanderungsland, war ja lange nicht anerkannt und auch politisch nie so ausgesprochen, erst viel später in den 2000er Jahren erst. Also ich musste schon ein bisschen viel älter werden, damit es so war. Also, das, wenn ich anknüpfen kann, nochmal die Rückkehr nach Deutschland, die war für mich genau so ein bisschen, also daran kann ich mich erinnern, das war, ja, man verliert auch einen Teil seiner sozialen Kontakte, die man aufgebaut hat, in anderen, also in dem Land sozusagen, Marokko in dem Fall, und muss halt eben hier von neuem anfangen. Also das kann ich vielleicht als Stichwort sagen, aber ich will nicht sehr lange, ich glaube, du möchtest noch mal was fragen. Oder
ich würde gerne fragen, wie du aufgestellt hast, als du wieder zurückkamst. Warst du da sehr angepasst oder irgendwie enttäuscht? Wie war da deine innere Haltung?
Meine Haltung war eigentlich erstmal lernen. Ich bin hier, ich muss lernen, beobachten. Das war so immer ständig eigentlich meine Haltung. Also erstmal die Sprache die Sprache wieder erlernen, ja, in der Schule klarzukommen sozusagen, ne? Orientierung, wieder sich neu orientieren. Also das ist ein ständiges Lernen, ein Prozess. Und was sehr wichtig war, das hat vielleicht auch dabei erwähnenswert, ist, dass immer das Gefühl hatte, ich muss mich sehr anstrengen, weil hier wurde ich als defizitär betrachtet, weil aufgrund der Sprache, wenn du eine Sprache erlernst, nochmal neu erlernst oder wieder aktivieren musst und du bist in einer 7. oder 8. Klasse, ja, dann hast du natürlich, sprichst du vielleicht und schreibst vielleicht nicht eben wie SchülerInnen eben die vielleicht ihr Leben lang damit zu tun hatten, ne? Und dementsprechend war immer dieses sich beweisen, sich selbst, aber auch dem Elternhaus dann letztendlich, sei besser, du musst gut, du darfst nicht so auffallen, du musst lernen, du musst gute Noten mitbringen, da war Druck dahinter sozusagen. Ja, und diesen Druck, also sozusagen einerseits zu entsprechen und andererseits dem auch noch mal ein bisschen zu entfliehen. Also in diesem Spagat befand ich mich zumindest als Jugendliche.
Ja. Herzlichen Dank. Ja. Virginie, du bist kein Kind der Zuwanderung, sondern du bist selbst zugewandert, nicht wahr? Genau. Und du bist von Kamerun dann nach Frankreich gefahren, wo du Studierende warst. Und kamst dann nach Deutschland und in Bremen hast du Informatik studiert. Und dann bist du als Referendarin hier in Bremen in der Schule gelandet. Warum wolltest du Lehrerin werden und warum ist es nicht dazu gekommen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch noch mein Geheimnis, aber
jetzt hast du uns.
Ja, ich habe tatsächlich Informatik in Bremen studiert und ich habe zwei Kinder gehabt in meinem Studium und dann habe ich festgestellt, als ich in der Schule ging, habe ich festgestellt, ja, die Schule ist, also sage ich mal so, das Lehrerzimmer ist weiß, aber die Klassenzimmer sind bunt und dann dachte ich, also es ist schön, ich habe auch schon von zu Hause mitgebracht, dass Vorbilder wichtig sind und man orientiert sich auch immer an etwas, um vielleicht etwas zu werden. Und dann habe ich auch eine Anekdote. Mein Sohn hatte mich gefragt, als ein Mann, der ein Schwarzer, ein Afrikaner, wie man das nennen soll, er hat im Gesundheitsamt gearbeitet und dann hat er bei uns zu Hause angerufen. Und ich war nicht da, als ich kam, sagte mein Sohn, Mama, der hat angerufen, der hat gesagt, er arbeitet im Gesundheitsamt. Sag, stimmt das, Mama? Sag, ja, klar, er arbeitet doch. Der ist doch schwarz. Ich sage, ja und, wo ist das Problem? Und der arbeitet im Gesundheitsamt. Und dann habe ich wirklich viel überlegt, ja, welche, also die Kinder, die brauchen Vorbilder. Sag, er hat kein Vorbild, oder für ihn kann eine schwarze Person nicht im Gesundheitsamt arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, wirklich, die brauchen Vorbilder. Deswegen seitdem sage ich auch, unsere Kinder brauchen Vorbilder, oder alle Kinder brauchen Vorbilder. Und dann habe ich auch in der Schule nochmal gut beobachtet, war kaum Lehrer da. Eigentlich wollte ich auch eher, wie man damals gesagt hat, wenn du Informatik studiert hast, verdiene zu viel Geld. Ja, wollte ich, das war mein Traum. Und dann dachte ich, okay, nee, ich möchte Lehrerin werden, um ja auch eine von den Vorbildern zu sein für die Kinder, für alle Kinder. Erstaunlich, also das List, Landesinstitut für Schule, hat meine Unterlage gesehen und haben auch festgestellt oder haben mir den Zugang erlaubt, ja, aufgrund von meinen Unterlagen. Und ich hatte die Fächer Informatik und Französisch. Informatik habe ich studiert, die Lernprobe habe ich bestanden, aber Französisch habe ich nicht bestanden. Und mein Fachleiter, als er mich zum ersten Mal gesehen hat, fragte er mich, welche Kompetenz ich habe, um Französisch unterrichten zu wollen. Französisch ist wirklich meine Muttersprache, kann ich mal sagen. Und ich war wirklich total geschockt, diese Frage. Das hat mich total irritiert. Und ich war wirklich, es gab so eine, die Gruppe bestand so aus ungefähr 30 Personen und man fragt immer, was hat er gefragt? Also das war nach meinem ersten Unterricht. Ne? Und nun dann fragt man, ja, welche Frage hast du bekommen, welche Frage hast du bekommen? Und bei mir war, welche Kompetenz haben Sie, um Französisch unterrichten zu wollen? Welche Kompetenz haben Sie, um Lehrerin sein zu wollen? Ich fand diese Frage für mich, das war total daneben. Dank Ulla. Ulla hat mich 2 Wochen lang wirklich unterstützt. Ich war fast krank, wirklich. Ich konnte nicht schlafen. Warum so eine Frage an mich? Und Ulla ist auch Psychologin, darf ich das sagen, Ulla? Ja. Und dann hat mich wirklich, wirklich, ich habe Ulla jeden Tag angerufen, warum, sie hat mich wirklich dabei unterstützt. Das war wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Warum solche Fragen? Und 2 Wochen später kam ich und ich dachte, es ist ein Witz. Und dann hat er mich gefragt nochmal, Frau Kamsche, ich hatte Ihnen diese Frage gestellt, haben Sie eine Antwort? Ich habe ihm gesagt, wissen Sie was? Ich spreche Französisch, seitdem ich sprechen kann. Das heißt mit 3 Jahren. Ich schreibe, seitdem ich schreiben kann. Das heißt auch mit 3 Jahren. Wenn Sie denken, dass in Kamerun afrikanisches Französisch gesprochen wird, ich habe in Frankreich studiert, ich habe sogar mein Abi in Frankreich gemacht. Ja? In Frankreich habe ich auch studiert. Das heißt, französische Kompetenzen habe ich genug. Und ich bin hier, um didaktisch zu lernen, nicht Kompetenzen Französisch. Und dann sagt er, okay, erste Frage beantworten, gut. Und zweite Frage, warum wollen Sie Lehrerin werden? Ich möchte Lehrerin werden, einfach weil, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, ich sehe kaum Schwarze und sie brauchen auch Vorbilder. Das war okay. Aber ich glaube, keine Ahnung, das war vielleicht freche Antwort, aber das war für mich, warum? Das war meine Antwort. Und das war für mich, kann ich auch sagen, nur Machtkampf mit dem Fachleiter. Ich habe meine französische Lehrprobe nicht bestanden. 2-mal habe ich das gemacht. Ich habe sogar strategisch erstmal Informatik gemacht und ich dachte, okay, beim Französisch wird er mich auch dann, okay, vielleicht, wie sagt man, dann Französisch kann ich ziehen. Also dann, okay. Sie haben wirklich gekämpft, sie schaffen das, aber nee, habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, ich kann unterrichten. Das war eher, kann ich mal heute sagen, das ist, wenn man sowas erlebt, das ist, wenn schadet man, okay, ich bin heute nicht Lehrerin. Aber die Kinder, die Schüler, die haben wirklich, jeden Tag haben sie mich gefragt, ja, wie sagt man das, comment dit bonjour, bonsoir madame, sie wollten wirklich, ich habe Projekte konzipiert, wie du sagst, Helda, um wirklich das jetzt Französisch beizubringen. Die Schüler hatten Spaß dran, aber das war nicht das. Und noch schlimm, das kann ich auch noch sagen, meine Mentorin in der Schule hat Fehler. Fehler ist auch wirklich, das macht jeder Fehler. Dann hat sie auch an mich schon diese, also sie sagte, okay, diese Frau vielleicht wird mich Konkurrenz machen, sie kann bestimmt Französisch, aber ich muss sie aus dem System rausholen. Dann ist sie zum Schulleiter gegangen und sagte, ich mag Fehler in Französisch. Okay, sie ist meine Mentorin. Wenn sie sowas sagt, dann stimmt nur. Wie soll ich mich wehren? Sie kann mich nicht wehren. Ich bin einfach mal Referendarin, ich bin dazu lernen. Also das sind Dinge, warum ich mich hier heute engagiere, dass das wirklich sehr, 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 sehr schmerzhaft ist, wenn man das Gefühl hat, man gehört nicht da in eine Gesellschaft. Man wird auch wirklich anders geguckt, man wird diskriminiert. Und das hat wirklich schwere Konsequenzen. Es ist, also ich weiß, ich kann unterrichten, das ist kein Problem. Aber die Leute, die hinter mir sind, die wirklich gesehen haben, wie ich gekämpft habe, die wirklich Erwartungen hatten und so, diese Enttäuschung und so, das macht krank. Und ich weiß aber nicht, warum das so war. Also ich bin sicher, das war eher ein Machtkampf, das war kein Wackeldaktik. Habe ich deine Frage beantwortet?
Oh, okay. Ich danke dir wirklich sehr für deine Offenheit und dass du den Schmerz mit uns zeigst. Und ich finde, das ist auch wirklich angekommen. Ich habe dir ja schon mal gesagt, Virginie, ich bin in so ein Bild wirklich verliebt. Und das ist die schwarze, empowered Frau, die wirklich ihr Ding macht und wohl wissend, dass es genau dieses Bild ist von einer weißen Gesellschaft, die rassifiziert wird. Also es gibt Rassismen oder die Vorstellung, dass BIPOC-Frauen, schwarze Frauen, dass sie weniger Schmerz empfinden und ihre Körper besonders leistungsfähig sind. Und deshalb struggle ich immer mit diesem schönen Bild. Emilia Roche hat in ihrem Film in ihrem Buch Why We Matter tatsächlich ein Kapitel gewidmet, was sie als schwarze Frau auch in diesem Gesundheitssystem erlebt hat. Also weniger Medikamente bekommen und dieses Nein, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, du kannst jetzt nach Hause gehen oder du kriegst keine Krankschreibung. Ich wollte dich fragen, wenn es nicht zu persönlich ist, wie ist diese Gesellschaft mit deinem Körper umgegangen?
Du siehst auch, also ich habe von dieser Erfahrung erzählt, das tut weh, aber trotzdem muss ich aushalten und weitermachen. Also ich habe das Gefühl, wir haben keine andere Wahl. Was soll man denn machen, wenn man so solche Dinge erlebt? Soll ich jetzt meine Sache packen, hier lassen und weggehen? Nee, ich lebe schon seit fast 40 Jahren außerhalb von Kamerun. Also ich weiß nicht mehr, was ich bin. Bin ich Kamerunerin? Bin ich Französin? Bin ich Deutsche?
Also du hast Virginie auf jeden Fall.
Ja, ich bin Virginie und ich habe diese Kultur nicht. Und ich habe auch neulich von einer afrikanischen Frauen gehört und sie sagte, also wenn sie uns noch das Leben noch schwer macht, dann werden wir nur noch stärker. Mhm. So, das heißt, wir haben keine andere Wahl, außer stark zu sein. Und bei uns, ja, du hast auch gesagt, man lernt, man soll nicht weinen, man soll stehen, aufstehen und weiterkämpfen. Und ich sagte auch schon, ich weiß nicht, ob ich dir gesagt habe, dieses Wort kämpfen, Kampf, 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 das nervt mich auch schon. Warum soll eine Person, die nicht, habe ich wirklich meine Hautfarbe ausgesucht? Wer hat seine Hautfarbe hier ausgesucht? Kein Mensch. Warum soll ich kämpfen, lebenslang, nur weil ich anders aussehe? Welchen Sinn macht das? Und ich nicht nur. Also ich merke, ich bin, also auch jetzt muss ich auch für meine Kinder kämpfen, für die anderen, die auch noch kommen werden. Und wir haben so viele Vorurteile. Vorhin habe ich auch vergessen zu sagen, dass mein Fachleiter, als mich gesehen hat, für ihn war, du hast doch Informatik studiert. Du sollst im Informatikbereich gehen und mehr Geld verdienen. Das geht nicht immer ums Geld. Wir haben verschiedene Werte. Manche Leute haben Werte, Geld, Geld, Geld ist wichtig. Ja, Geld macht mich schon voll. Aber es ist nicht nur das. Ich habe zum Beispiel andere Werte, die vielleicht sie nicht haben. Ich liebe Menschen. Wir sind alle Menschen. Ja, und das ist wichtig. Liebe soll uns zusammenbringen. Das ist das Wichtigste für mich im Leben. Vielleicht für die andere Geld. Und dann kommt man durcheinander nur, also durch diese Vorurteile, was jeder in sich trägt. Und deswegen finde ich auch mal diese interkulturelle Trainerin, das ist wichtig. Für mich soll jeder Mensch also eine interkulturelle Trainerin machen, um auch mal ein bisschen zu erfahren, wie die anderen ticken. Auch ganz wichtig.
Vielen Dank, Virginie. Eisen, die neue Fahr Süd ist immer noch sehr wichtig für dich. Warum?
Weil es vielleicht berühmt geworden ist. Und deswegen kann den Glanz auf Gefühle aus dem Haus waren. Und ich war, ich kann es gar nicht begründen, ich war ganz emotional aufgeladen und habe gesagt, nein, ihr dürft nicht weg. Sie sind in der Geschwister-Scholl-Straße, ihr müsst da wohnen bleiben. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also ich bin dort aufgewachsen. Ne? Also und deshalb ist es für mich auch wichtig, dort ist es sozusagen der Ort meiner Kindheit, meiner Jugend. Mein Kindergarten ist dort, meine Grundschule ist dort. Es sind vielleicht nicht mehr viele, aber noch einige ältere Bekannte, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und deshalb ist es für mich sehr wichtig dort. Ne? So. Und jetzt natürlich klar, meine Eltern leben da, aber genau, ihre Bemühungen da oder die Idee, die, dort wegzuziehen, wurde sozusagen in keinem erstickt von uns Kindern. Aber ich glaube, auch für sie ist es sozusagen ihr Zuhause.
Und du bist die, Tochter türkischer Eltern, ein sogenanntes Gastarbeiterkind, ungegendert. Was macht das mit dir, wenn ich sage Gastarbeiterkind?
Ja, also, das ist nämlich immer der Zustand mit diesen ganzen Adressierungen, mit denen wir hier vielleicht ja auch gerade kämpfen. Welchen Begriff verwende ich? Warum verwende ich Begriffe? Warum muss ich das jetzt unbedingt sagen? Also, erstmal habe ich ja gelernt, dass ich ein Gastarbeiterkind bin, also ein Arbeiterkind. Das lernt man, wenn man so angesprochen wird. Oder man lernt es, wenn man dann zur Uni geht, wissenschaftliche Texte sich anguckt und denkt, ah, okay, ich glaube, das trifft auch meine Eltern zu, was hier beschrieben wird oder auch nicht. Und ich habe lange Zeit gedacht, das ist jetzt problematisch. Und das ist auch, also wenn man das historisch betrachtet, auch mit dem Begriff Fremdarbeiter und so weiter, ist es ein problematischer Begriff, also auch der GastarbeiterInnen und ja auch irreführend. Also meine Eltern waren keine Gäste in dem Sinne, es war klar, sie haben hart gearbeitet hier, als sie angekommen sind, bis sie zur Rente gegangen sind, also apropos Gäste, es ist irgendwie eine Verschönerung etwas und mittlerweile ist mir sogar dieser Begriff als so eine Widerstand oder auch ein Statement zu sagen, also ich bin kein Kind von Zuwandererin. Zuwandern ist ja auch wieder etwas, wo jemand kommt dazu, faktisch ist es natürlich eine Migration, aber dann würde ich sagen, ja, meine Identität ist geprägt von der Zeit von Gastarbeiterkindern in Ende der 70er, Mitte 80er Jahre, ne, bis dann die 90er Jahre. Und es ist ambivalent, aber das ist ja immer die Situation. Damit lernt man ja auch zu leben. Ne, dass es passiert was, apropos Körper, im Körper.
Mhm. Und also, wenn ich einen Bezug zu deinem Statement nehme, dann mag es ja auch, dass dir fehlt irgendwie eine Geschichte, ein Teil der Geschichte. Welcher Teil fehlt denn in unserer Gesellschaft? Ja. Und wie können wir an diese Geschichte herangeführt werden?
Also, man kann ja das auf verschiedenen Ebenen sich angucken. Man kann das in Praktiken der Erinnerung, zum Beispiel wenn Politik erinnert, welche Tage werden wann gefeiert, mit wem begangen. Zum Beispiel deutsche Einheit ist ja auch ein sehr interessanter Begriff. Ne? Also, gut, dann wird vielleicht 60 Jahre Gastarbeit oder sowas gefeiert, aber wer wird wie? Also, ist ja auch immer so eine Frage. Dann der Schulunterricht ist ja sehr zentral. Und dann ist, glaube ich, ein bisschen so diese Frage von Nationen sind ja nichts Natürliches. Sie sind etwas, was entstanden ist und dann gehört zu dieser Geschichte, gehört der Kolonialismus, gehört der Nationalsozialismus, gehören globale Wechselbeziehungen, gehört aber auch Migration und auch die Frage natürlich, warum Zuwanderung? Ne? Also es ist ja auch interessant, wie Geschichten ganz kurz noch erzählt werden. Also so etwas wie, es gab keine Arbeiterin, also hat man Vereinbarungen getroffen. Aber das ist ja nur eine Wahrheit. Ne? Also, und ich glaube schon, ist es was anderes, auch im Geschichtsunterricht zu sagen, wenn wir jetzt nationalstaatlich denken, deutsche Geschichte ist auch Migrationsgeschichte, deutsche Geschichte ist auch koloniale Geschichte, deutsche Geschichte ist auch eine demokratische Geschichte. Ja? Also das meinte ich vorhin auch immer mit diesem Entweder-Oder. Es ist komplex, es ist widersprüchlich. In Deutschland gibt es auch die Aufklärung. Ja? Es ist ja alles miteinander verwoben.
Mhm. Und das hattest du ja auch, Virginie, erlebt, gesagt, okay, dein Sohn, der kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein schwarzer Mensch gewisse Berufe ausübt, weil diese Berufe weiß besetzt sind. Und so erlebe ich, bin ja Lehrerin auch schon, wie Rassismus überhaupt in unserer Gesellschaft entstanden ist und wie wir das heute noch sehen. Okay. Ferner, du hattest auch über Geschichten erzählt, Narrative. Welche Erzählungen fehlen dir denn in unserer Gesellschaft? Was fehlt dir?
Kommt drauf an, irgendwie in welchen Kontexten wir uns bewegen. Also ich denke, es gibt sehr viele Geschichten und diese Geschichten werden erzählt, vielleicht in Familien oder in verschiedenen sozialen Konstellationen wie Freundschaften und so weiter. Ich glaube, die sind da. Nur was mein Bedürfnis ist und was ich fehle, und um dann anzuknüpfen an dem, was du auch gerade gesagt hast zum Thema Schule, oder Bildung insgesamt, und das kann man erweitern auf verschiedene andere Bereiche der Gesellschaft, Institutionen, ja, zum Beispiel eben Kulturinstitutionen wie dem Theater und so weiter, sind dass diese Geschichten dort eben verankert werden, dass sie Bestandteil einer gesamtgesellschaftlichen sozusagen Narration sind, was ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, es gibt nicht nur eine Version einer Geschichte, und es gibt, das wäre ja auch, eigentlich ist das auch sehr armselig, würde ich fast sagen, weil das ist ja nur eine Form der Perspektive, sondern es gibt verschiedene Formen von Geschichten oder von Geschichte, also verschiedene Perspektiven einer Geschichte oder von verschiedenen Geschichten, wie du erzähltest, irgendwie Geschichte der Migration, Geschichte des Kolonialismus, des Postkolonialismus, dass Migration Bestandteil von Gesellschaften überhaupt ist. Es ist ja eigentlich von Menschen überhaupt, eigentlich global betrachtet. Warum sollte eigentlich ein Staatskonstrukt sozusagen wie Deutschland eigentlich davon nicht betroffen sein, dass auch noch irgendwie, in Anführungszeichen Mitteleuropa irgendwie, also geografisch verortet ist, wäre mir eigentlich, also ist mir eigentlich unbegreiflich, auch wenn jetzt inzwischen anerkannt wird, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, aber das ist nicht seit 1949 der Fall, und das war auch nicht seit vielleicht dem 15. Jahrhundert der Fall, sondern das ist eine kontinuierliche Geschichte, eine globale Geschichte, dass Menschen migrieren. Und es hängt damit zusammen, also es hängt davon ab, wie gehen wir damit um. Also akzeptieren wir das? Wie können wir miteinander zusammenleben? Ich würde auch nicht nur da aufhören bei dem Thema Interkulturalität, weil ich glaube, ich sehe zumindest den Aspekt sozusagen, dass es immer ein Wir und Ihr in diesem Aspekt der Interkulturalität einfach immer wieder reproduziert wird. Also ich bin da ein bisschen bei Eichhorn, die gesagt hat, ja, es ist viel komplexer und wir haben verschiedene Zugehörigkeiten, und die vereinigen wir vielleicht irgendwie in einer Person sozusagen, und nicht irgendwie, ich bin so und so und diese Eindeutigkeit und du bist so und so. Und dementsprechend wünsche ich mir, dass wir viel mehr miteinander sprechen, aber auch eben daraus, aus diesem Sprechen und diesem Verständigen, auch Konsequenzen erwachsen, die institutionell verankert werden. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt geklungen haben, was ich erzählt habe oder allgemein, aber ja, vielleicht können wir noch dem irgendwie näher kommen.
Du meintest ja auch, deine Vorstellung ist ein postmigrantisches Wir, und ich frage mich, ist das nicht Utopie, wenn wir in unserer Sprache permanent Label kategorisieren? Sogar ich fange jetzt schon seit längerer Zeit an, als Protestwiderstandsbewegung zu sagen, ja, weiße alte Männer, das habe ich früher niemals gemacht. Wie können wir denn ein Wir hinkriegen, wenn wir permanent uns labeln?
Genau, ich finde, ein Wir bedeutet nicht eine Uniformität, dass wir alle so funktionieren, also wie uniformierte Maschinen oder wie auch immer, sondern wir sind ja sehr unterschiedlich in uns selbst, aber auch irgendwie in unseren, sozusagen auch in unserer unseren Machtungleichheiten, die wir haben, das muss man ja auch sagen, sozialen Kontexten und so weiter. Dieses Wir bedeutet eigentlich, in welchem Rahmen, welche Grundwerte eigentlich haben wir. Und da komme ich einfach nur auf das Grundgesetz. Wir haben ja eigentlich eine Rahmung, das ist ja das Grundgesetz, ja. Und sind unsere Werte, zumindest die Werte, die jetzt existieren, auf die eigentlich Deutschland eigentlich, also die Bundesrepublik Deutschland eigentlich aufgebaut ist, oder die, das, also das ist die Grundlage. Und das bedeutet jetzt nicht natürlich, wir müssen bestimmte Dinge immer wieder aushandeln. Ja? Also ich glaube, es wird wahrscheinlich, braucht der Mensch, da spricht wahrscheinlich vielleicht ein bisschen die Kulturanthropologin aus mir, ist der Mensch oder Menschen brauchen immer irgendwie ein Verständnis oder die brauchen eine Zugehörigkeit. Ja? Aber diese Zugehörigkeit ist niemals immer so singulär zu betrachten, denke ich persönlich, so zumindest ist meine Erfahrung. Zweitens kann sie auch wechseln. Also ich kann vielleicht in meiner Jugend jetzt nur als Beispiel so gerne irgendwie Musik gemacht haben und zu einem bestimmten Club gegangen sein und in einem bestimmten sozialen Kontext irgendwie interagiert haben, macht das vielleicht 2 Jahre oder 10 Jahre nicht mehr dann irgendwie und mache aber dann bin irgendwie sozial anders wiederum vernetzt und fühle mich anders zugehörig. Also das meine ich. Also es ist sehr, sehr beweglich, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Andererseits muss ich sagen, diese Freiheit, auch diese Zugehörigkeiten zu haben, wo gehöre ich hin oder wo fühle ich mich zugehörig, die ist immer wechselseitig. Das heißt, in welchen, wo gibt es Hürden eigentlich? Wo gibt es Barrieren? Und da kommen wir zur Diskriminierung, ja, zum Thema Diskriminierung in verschiedenen Formen, wo wir eigentlich nicht einfach wählen können, wo wir einfach dazugehören, mitgestalten können, vielleicht an einem Tisch sitzen können oder ähnliches.
Ja. Genau, Tisch. Ich fand auf jeden Fall sehr spannend bei deinem Statement, was ich auch gerne von euch wissen würde. Ich lerne euch dann hier auch immer besser kennen. Vielen Dank dafür. Du hattest gesagt, Streit und Konflikte, die gehören irgendwie dazu. Das siehst du als positiv. Wie seht ihr denn das? Also man kommt ja immer wieder, wenn man so struggelt, ich bin jetzt mit Rassismus konfrontiert, sage ich jetzt was oder sage ich was nicht? Und wenn wir was sagen, dann kommen wir entweder in Streit oder ich komme in so einen Konflikt rein. Und will ich das? Willst du das, Aysun? Willst du das, Virginie?
Ich habe vorhin auch gesagt, dass ich auch manchmal müde bin von immer kämpfen. Ich merke auch, dass wir wirklich hier viel, müssen wirklich mal uns viel beweisen, damit wir auch wirklich, manchmal in Einführungszeichen akzeptiert werden. Und das macht wirklich sehr, sehr müde. Ich will auch nicht immer kämpfen. Mhm. Manchmal möchte ich auch einfach mal, dass das sein so, wie ich bin. Und sehr oft hört man, weil Rassismus ist auch so, ist sie so, wie sagt man das, so. So versteckt, manchmal kann man nicht beweisen. Mhm. Ja? Mhm. Die Person, die das macht, ist es ihr bestimmt bewusst, ja? Oder unbewusst. Es gibt auch manche Leute, die das unbewusst machen. Aber wenn du auch jetzt versuchst mal zu sagen, ja, okay, das war nicht gut oder ich fühle mich nicht wohl damit, dann kriegt man zurück, nimm das nicht persönlich. Also das ist manchmal, sage ich, ich will das nicht mehr hören. Was heißt das, nimm das nicht persönlich? Du verletzt mich und ich soll das nicht persönlich nehmen? Das ist wirklich, das ist so.
Und ich finde auch, dieses Beweisen in der Biografie, das merkt man ja allein schon, wenn man euch vorstellt. Also da kenne ich ganz andere Frauen, die anders aufgestellt sind. Und das ist wahrscheinlich der permanente Struggle auch hier. Ich will das noch machen, ich kann das, ich bin kompetent vielleicht auch. Und Virginie, was mich sehr interessieren würde, was vielleicht auch sehr hilfreich ist, wie geht gucken gehen soll, weil das echt anstrengend ist. Was machst du? Wie gehst du damit um?
Also ich jetzt persönlich, Virginie, ich denke mal, ich sage mal, ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich schlucke viel, aber versuche mal trotzdem eher anders zu agieren. Also ich mache sehr viele Aufklärungsarbeit,
ja,
weil das mir auch wichtig ist, dass die Menschen auch mal wirklich verstehen, was das auch bedeutet, was sie auch anderen Menschen antun mit solchen Verhalten. Deswegen sage ich auch wirklich, es ist auch wichtig, auch mal Begegnungsräume, Begegnungsorte, viele wirklich davon zu produzieren, damit dass wir uns auch mal kennenlernen. Weil nur wenn wir auch wissen, wie der andere ticken, dann können wir auch mal vielleicht entweder sagen, das war Rassismus oder das war nicht Rassismus. Ich nehme noch so ein Beispiel, was ich auch hier gelernt habe. Ich habe, vielleicht kennt ihr das, ich habe von zu Hause mitgebracht, guck mich nicht an, wenn ich mit dir rede, vor allem als Kind. Und hier sagt man, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ich habe viel Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Und als ich Menschen nicht geguckt habe, eher für mich aus Respekt, dann wurde eher gedacht, ja, vielleicht ist keine selbstbewusste Frau. Das hat nichts damit zu tun. Deswegen habe ich wirklich, echt wirklich gelernt, eher ein bisschen ruhig zu sein. Ich habe keine Kraft mehr jetzt mit dir persönlich, aber ich möchte eher mal versuchen, also das System zu verändern. Es ist sehr, sehr eine mühsame Arbeit. Aber ich versuche eher wirklich diese Aufklärungsarbeit zu machen. Aber ich muss auch sagen, die Kinder oder die Postmigranten-Kinder oder weiß auch nicht, wie man sie nennen soll, die sind auch noch knallhart damit. Ich habe so ein Gespräch gehabt mit manchen Kindern, wo ich auch sagte, Entschuldigung, ich habe auch gesagt, sollte mir auch egal sein, wenn man sagt, ja, du Negerin und so, das N-Wort, was man nicht mehr sagt. Wir wollen das N-Wort nicht mehr benutzen. Aber wie benehmen wir uns? Wie gehen wir mit den Menschen, mit den anderen um? Und ich komme wirklich manchmal dazu zu sagen, ja, kannst du das auch zu mir sagen, aber behandle mich bitte gut. Ja, das ist ganz wichtig. Und diese Diskussion habe ich mit manchen Kindern gehabt und die Kinder sagen, nee, das N-Wort, es ist ein absolutes No-Go. Das möchte ich nicht hören. Das geht gar nicht. Ja, es ist auch so ein bisschen individuell, wie man damit umgeht. Aber ich sage auch immer, wirklich lieber diese Aufklärungsarbeit zu machen, als sich zu streiten, weil es ist Zeit verschwunden.
Okay, danke schön. Also, und streitest du?
Also, ich weiß nicht, das sind einige Punkte, wo ich gerne anknüpfen würde, aber zu dem Streiten. Ich kann sagen, du hast nun mein Alter erwähnt, 44, dass ich tatsächlich, dass es, glaube ich, so eine Lebensaufgabe ist, streiten zu lernen, also in Kontakt zu bleiben, beleidigt zu sein, wiederzukommen und so weiter, was alles zu Streit gehört, weil ich kann sagen, ich habe es, glaube ich, nicht gelernt. Aber es kommt ja darauf an, mit wem ich streite. Das sind wir sozusagen von den Machtverhältnissen her ähnlich aufgestellt. Ja, sind wir sozusagen, sind es Freundschaften, ist es meine Liebesbeziehung, sind es meine Eltern, sind es meine Geschwister und so weiter. Und ich glaube, das ist ja der Punkt, welche Parteien streiten, also damit meine ich jetzt auch nicht nur in Anführungszeichen Rassismus, man kann auch institutionelle Hierarchien, streite ich als Dozentin mit Studierenden, streite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit meiner Chefin, oder streite ich mit meinem Nachbar, wie auch immer. Und das, ja, das ist wirklich, und weil, ich glaube, also Virginia hat es ja auch gesagt, diese Ismen, die sind ja nicht guten Tag, hallo, hier ist der Sexismus oder hier ist der Rassismus, also man spürt es schon, der Wind kommt so irgendwie, aber das ist ja oft sehr subtil auch und ein Machtmittel, also was ich aus dem Rassismus-Kontext, aber auch Sexismus und auch andere Ismen, jetzt mal blöd, so, das so abzukürzen, ist das Zuhören zu entziehen. Wer hat also die Macht zu sagen, darum weiß ich, habe ich ja auch gesagt, wie nett, dass ihr fragt, welche Erwartungen ich habe. Also, und dann kann man reden und streiten und dann ist es schon, also du sprichst quasi an so eine unsichtbare Wand. Ne? Also man muss schon Macht haben, um zu sagen, ich ich spreche und du hörst mir zu. So, und dann kann ich auch streiten. So, und das sind ja ganz subtile Mechanismen. Ne? Es gibt da viele Strategien, wie man das so machen kann. Und dann, glaube ich, kommt es drauf an. Es kommt drauf an, welche Laune ich an dem Tag habe. Es kommt drauf an, ob ich auf dem Fahrrad bin und jemand mich ankommt und ich dann auch mal vulgär werde oder ob ich sage, jetzt verliebt, was auch immer. Oder ob ich zum Beispiel Lehre mache und dann auch einen Auftrag habe. Ja, also wie mache ich meine Lehre, gerade in Seminaren zur Rassismuskritik und so weiter, passiert ja auch sehr viel, es ist sehr ambivalent und aufgeladen und da bin ich aber in einer anderen Position. Ich glaube, was ich nicht mehr mache, oder ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe, ich weiß jetzt nicht genau, Virgin, was du meinst mit Aufklärungsarbeit, weil ich weiß nicht, worüber ich aufklären soll. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich habe gelernt, mit meinem Körper zu arbeiten. Ja, also das ist ja allein das. Ja, also wie stehe ich? Wie gehe ich? Wie baue ich mich auf, damit mir niemand zu nahe kommt? Oder was passiert, wenn mich jemand länger als nötig anguckt? Oder so? Also apropos angucken, das frage ich mich manchmal auch, wer guckt jemand in die Augen, wenn er angepfiffen wird? Also ich gucke, also tatsächlich weiß ich nicht, egal. Aber ich weiß, vielleicht ist es deutlich geworden. Ja, es ist, also ich wüsste nicht, worüber ich aufklären soll. Und genau, würde sagen, ich kann auch mit meiner Körperhaltung sagen, hier ist die Zone. Also das zu lernen, weil ich weiß auch von mir, eine meiner Überlebensstrategien ist Lachen. Ja, also ich lache gerne, aber ich glaube, mit der Zeit, mit dem steigenden Reflexionsniveau merke ich, oh, also manchmal lachst du auch und sagst, bitte tu mir nichts Böses, ich bin ganz niedlich. So, und da aber auch zu lernen, okay, ich muss auch mal Haltung zeigen. Ja, oder mein Körper kann sagen, hier und nicht weiter.
Genau, und gerade wir als Frauen, wir müssen ja irgendwann einen Umgang finden, wie wir uns vom Blicken und auch vom Anfassen, dass wir uns positionieren und auch beschützen. Und obwohl diese Diskussion nicht ganz aktuell ist, habe ich in der neuen Fahr, und ich weiß auch nochmal so, da warst du auch bei dieser Veranstaltung und du natürlich auch für Genie, wir waren 120 Frauen und da hat Martina Burand ihr MeToo-Gedicht vorgelesen und das hat mich wieder so beeindruckt, dieser Körper gehört mir, Me Too, und wir saßen da alle und dachten, wow, genau das brauchen wir jetzt. Wieder diese Erinnerung, wir brauchen dieses Empowerment gemeinsam. Also findest du, dass wir heute, wir als Generation, anders streiten als unsere Eltern?
Also, das ist jetzt auch mal die Frage. Jetzt bin ich sprechig, ja? Also, was willst du hören? Wie es bei uns zu Hause also leider, und das ist ja der Punkt, also auch bei der Formulierung von Erwartung oder Kritik, es ist immer leichter zu sagen, guck mal. Ne? Und wenn ich dann mal den Spiegel zu mir halte, denke ich, oh je, da schimpft ja gerade mein Papa aus mir oder brüllt. Also mein Papa konnte gut brüllen, er war da sehr launisch zwischen Brüllen und Lachen. Aber, und das ist ja, glaube ich, der Punkt, apropos Gastarbeit und übrigens zu dem Label, ich mache so einen kleinen Exkurs und komme dann, ich will nicht ablenken von meinen Eltern, oder wie sie streiten. Eigentlich sind die Begriffe ja egal. Also ich war eine Phase, war ich auch Migrantin, eine Phase war ich Eisen, eine Phase war ich Gastarbeiterin, eine Phase war ich Türkin, keine Ahnung. Wichtig ist ja, du hast mich ja vorhin gefragt, was passiert. Die Begriffe sind ja aufgeladen und ich würde nicht, also immer wenn ich nicht nur sage, will ich nicht relativieren, es betrifft ja nicht nur Rassismus, sondern ich würde eher sagen, wir müssten wirklich noch stärker an einem demokratischen Verständnis arbeiten, wo wir es nicht nötig haben zu hierarchisieren. Welches Begehren ist normal, welche Körper sind normal, das hat ja ganz viele Dimensionen. Allein wenn ich sage, etwas ist schön oder hässlich, es ist immer eine Gegenüberstellung und eine Bewertung. Und jetzt komme ich nochmal zu der, also ich würde sagen, ja und nein. Also ich wollte vorhin andeuten, dass ich vielleicht viel mehr verinnerlicht habe, wie meine Eltern streiten oder sich in dieser Gesellschaft verhalten, als mir lieb ist. Und eine Sache ist natürlich, also ich habe jetzt mein Vater ein bisschen als cholerisch, dann meine Mutter dann vielleicht die Schlichtende. Die verändern sich ja auch. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass ich manchmal denke, mein armer Papa. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja keine Fabrik, wo die Menschen rauskommen, sondern Menschen verändern sich auch oder Beziehungsgeflechte. Ja, und also so. Und gleichzeitig habe ich aber meine Eltern auch erlebt, und das würde ich sagen, ist so auch, also ich weiß nicht, inwieweit man das verallgemeinern kann, aber schon eine Art Gastarbeiterhabitus, geduckter durch diese Gesellschaft zu gehen, schweigender, netter, okay, ne, schluckender und so weiter. Und das ist nämlich, glaube ich, auch etwas zu sehen, wow, da sieht man seine Eltern, manchmal hat man Schiss vor dem Papa oder vor der Mama, manchmal auch nicht, und dann sieht man, krass, ne, so, und guck mal jetzt, ne, wie Papa sich klein macht oder wie Papa sich niedlich macht oder wie Papa schlichtend ist oder Mama. Ne? Und bei einem Punkt, und auch da hat sich aber was entwickelt, ich habe irgendwann zu meiner Mutter gesagt, und ich glaube, sie haben vieles ja auch, also sie haben ja auch eine andere Biografie, also sie sind migriert, ja, auch wenn sie jetzt so, sie waren Anfang 20, also ist ja auch so eine Frage, und für sie gibt es natürlich nochmal Migrationserfahrung, das vorhin auch beschrieben, das Vermissen eines sozialen Kontextes und so weiter. Und vielleicht haben sie manches auch anders wahrgenommen und manches haben sie vielleicht auch sprachlich nicht verstanden. Und irgendwann kam aber auch so der Punkt, dann erzählte meine Mutter irgendwann, ja, und dann hat dieser Mann da auf dem Markt irgendwas gesagt und dann fehlten mir die Worte und ich sagte irgendwann, Mama, dann schimpf doch auf Türkisch. Ist doch egal. Hauptsache, es ist raus. Weil irgendwie war für mich die ich schaffe das nicht immer, ich nehme das nicht mit nach Hause. Das ist ja der Punkt, gerade bei Rassismuserfahrungen oder Sexismuserfahrungen, dass man nach Hause geht, die ganze Woche ist im Eimer, weiß ich nicht, man steht neben sich, hat schlechte Laune und so weiter. Also finde ich es schon auch wichtig. Jetzt habe ich lange ausgeholt. Ich würde sagen, ja, also man guckt sich das wahrscheinlich ab und lernt es. Und die Ambivalenz, die meine Eltern hatten, die habe ich auch. Das erkenne ich an mir und das erkenne ich auch manchmal, also machen wir sogar mittlerweile mit Freunden Scherze, dann denke ich, ja, dann habe ich wieder so mich niedlich gemacht, um irgendwie dann in der Diskussion noch was sagen zu können oder so. Die Uni ist ja auch ein hartes Geschäft. Ne? Und manchmal will ich auch sagen, also, dusch, jetzt hör auf damit. Ja? Hör auf irgendwie dich, was auch immer zu machen. So.
Und du hast auch, finde ich, sehr schön den Self-Care-Aspekt mit reingebracht, weil wir nehmen den Mist wirklich mit nach Hause, wenn wir ihn nicht dort irgendwie klären können, wenn wir da nicht irgendwie Paroli bieten, muss es mit nach Hause und dann wieder aufgearbeitet werden. Und es ist dann toll, wenn man sicherlich da auch Unterstützung hat. Ferdows, du hattest noch, du hattest dieses Bild gesehen mit dem Tisch. Man sieht sitzt gemeinsam am Tisch und mir fällt da auch tatsächlich Elna Falani ein in seinem Buch das Integrationsparadox und der sitzt da alles am Tisch und wo sitzen wir inzwischen an diesem gesellschaftlichen postmigrantischen Tisch?
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, ja, zeichnet, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, was oder zumindest ist ein sehr, sehr konkretes Bild, was Alaaddin Mafalani zeichnet. Und zwar, ja, genau wie du gesagt hast, es gibt einen Tisch, es gibt einen Raum und in diesem Raum steht ein Tisch. Und dann gibt es einen Teil der Gesellschaft, zu sagen, da gibt es um diesen Tisch herum gibt es Stühle oder Sitze und ein Teil der Gesellschaft sitzt um diesen Tisch herum, aber auch ein großer Teil der Gesellschaft sitzt auf dem Boden. Und an diesem Tisch saßen bisher, was du vorhin genannt hast, das gelabelte sozusagen die alten weißen Männer. Und das hat sich nach und nach geändert, ja. Das heißt, mit verschiedenen Forderungen von zum Beispiel, dass mehr Frauen zum Beispiel am Tisch sitzen, nach und nach eben POCs oder BPOCs am Tisch sitzen, Menschen mit Behinderung mit am Tisch sitzen, das wird nur das ist stückchenweise. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind mitten in dem Prozess drin, wir sind noch nicht aber es sitzen immer noch Menschen auf dem Boden. Und es geht eigentlich, also bei diesem Bild sozusagen, dieses Tisches, geht es um den, da werden Ressourcen verteilt. Also man kann sich das vorstellen, da gibt es einen Kuchen zum Beispiel und der wird verteilt irgendwie, ne? Und wer bekommt die Krümel oder wer bekommt welches Stück? Also das ist eigentlich, zeigt es eigentlich, mehr und mehr Menschen an diesem Tisch haben Teilhabe sozusagen, nehmen teil sozusagen und fordern auch sozusagen ihr Recht an, eigentlich an dieser Gestaltung der Gesellschaft, an ihren Ressourcen und so weiter. Und was ich sagen will, also ich finde dieses Bild interessant, aber ich frage mich, ob wir uns begnügen wollen tatsächlich, und das tue ich nämlich nicht, weil ich gerne mit dem Begriff Widerstand nochmal was aufnehmen möchte, wir wollen irgendwie einen Teil des Kuchens haben.
Ja.
Mir reicht dieser Kuchen oder diese Krümel oder ein Stück davon nicht, ehrlich gesagt, weil es geht darum, eigentlich um diese Kriterien eigentlich, sozusagen, warum steht da eigentlich ein Kuchen da? Möchte ich nicht irgendwie. Warum ist überhaupt eigentlich ein Tisch da und warum sitzen die Menschen noch auf dem Boden? Warum gibt es überhaupt diese Art von Raum? Vielleicht gehen wir nicht nach draußen und wer hat eigentlich diese Spielregeln sozusagen oder dieses Konstrukt eigentlich aufgebaut und warum, also ich möchte an die Substanz, sollten wir nicht an die Substanz gehen und da eigentlich neue Kriterien, neue Verteilungskriterien, das meine ich auch, vielleicht passt das ja auch zu den Narrationen, zum neuen Selbstverständnis sozusagen einer Gesellschaft, daran müssen wir arbeiten, glaube ich, weil ansonsten sehe ich eigentlich nur, dass es Symbolpolitiken sind. So, und dass die Menschen, die am Boden sitzen, immer noch auf diesem Boden sitzen. Dann hat man sich selber gerettet, in Anführungszeichen, aber das ist doch gar nicht, ist das eigentlich die Gesellschaft, die man möchte? So.
Und also ein starkes Bild und wir sitzen jetzt peu à peu an diesen Tischen, Menschen, die vorher dort niemals sitzen durften, verdeckt waren, auch vielleicht mit ihrer sexuellen Orientierung, die saßen ja alle nicht am Tisch und wir wurden sowieso nicht gefragt, warum da jetzt ein Tisch steht und warum gerade dieser Kuchen, aber unsere Eltern, die saßen auf dem Boden, also meine Eltern auf jeden Fall, diese große Dankbarkeit und wir halten uns zurück und da fangen wir doch an zu streiten. Also ich sitze auch an diesem Tisch und fange an zu streiten. Mhm. Ne? Ist das nicht ein gutes Zeichen, Martin?
Wenn ich Eltern höre, fühle ich mich sofort wie Mama und Papa beschützen, kommt sofort gut. Ich finde Metaphern gut und ich will auch keine grundsätzliche Kritik äußern, aber trotzdem habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es eine gute Laune, Rassismuskritik oder Sexismuskritik oder was auch immer ist, weil meine Eltern haben nicht auf dem Boden gesessen, sie haben hart gearbeitet. Also wie andere ArbeiterInnen auch. Ja, also bei den Stahlwerken, in irgendeiner Lampenfirma, meine Mutter hat ewig geputzt und all sowas. Sie haben hart gearbeitet, wie auch also andere, ja, also andere, die sozusagen in dieser Gruppierung waren. Ich will auch nochmal sagen, trotz, also es ist ja nicht nur immer, ich bin untergeordnet oder ich bin widerständig, sondern ich kann ja auch beides sein. Und es gibt sehr starke Widerstandsbewegungen, auch der sogenannten Gastarbeitergeneration. Mein Vater war auch sehr aktiv im Betriebsrat zum Beispiel. Also das meine ich, das ist ja immer ein Widerspruch. Ich kann dort ducken und trotzdem widerständig sein. Das ist ja das Absurde. Ja? Und das andere ist, dass ich sagen würde, ich habe vielleicht nicht so viel Vertrauen in die Veränderung von Strukturen. Natürlich ist der Sexismus vor 100 Jahren ein anderer als heute. Aber es gibt ihn. Die Varianten, ja, der ist weicher, der ist subtiler und genauso betrifft es auch den Rassismus. Und du hast es ja eben auch gesagt, ich kann jetzt sagen, ja, ich bin an der Uni, ich arbeite da, ich bin ein Kind von Gastarbeitern und ja, ich arbeite wirklich, wirklich hart dafür, auch da zu sein. Aber das, also ändert das was an den Grundstrukturen? Ändert es was daran, dass zum Beispiel, darum meine ich auch die gute Laune, vielleicht bin ich auch irgendwo ausgeschlossen, was ich nie mitbekommen habe. Oder viele Leute, die sich nicht vielleicht so den Geflogenheiten angepasst haben. Und das kann auch ein anderer, also es
geht ja immer um, wer passt ins System und wer nicht, wird sozusagen ausgeschlossen. Es ist, die Verletzung ist ja nicht nur, oh, die war ganz gemein zu mir, die hat was ganz Böses gesagt, sondern es ist ganz hart zu sagen, du nicht, du kriegst es nicht, du kommst nicht rein oder was auch immer die Sätze sind. Ne? Und deshalb bin ich so ein bisschen angetriggert. Also, und Humor ist tatsächlich das, ich möchte jetzt auch nicht hier so eine schlechte Laune verbreiten, dazu bin ich auch sehr harmonieliebend und lache gerne. Humor ist sehr wichtig und ist für mich auch eine sehr zentrale Strategie, um mit diesen Dingen umzugehen. Aber ich glaube, dann müsste man eine historische Analyse machen, war es denn früher schlimmer oder besser? Mhm. Oder jetzt, also wird es so ein bisschen zu viel gute Laune-Geschichte.
Vielen Dank, also. Ich würde jetzt sagen,
ich wollte auch mal kurz sagen.
Ach,
entschuldige. Ja, ganz kurz. Also was Verdauungsaufbau jetzt beschrieben hat und Eisen auch. Ich glaube, es geht einfach mal um diese Privilegien. Ja? Die Leute wollen ihre Privilegien behalten, ja, und dann, sie wollen das nicht teilen. Wenn jeder ein bisschen was abgeben würde, würden wir auch nicht so viel reden. Das heißt, jeder soll erstmal in sich gucken, was kann ich abgeben. Und dann geht es die Welt ein bisschen besser. Aber allein da, den Kohlen wird man auch nicht
ich mit. Sofort auch. Ja, ich will zu dem Abgeben noch was sagen, zu dem sogenannten Powerstellen. Weil Abgeben wird ja immer so, das ist auch der Kuchen. Ja, es gibt hier jetzt, weiß ich nicht, 7 Belladonna-Hefte und ich gebe sie ab und dann habe ich ja gar keine mehr. Aber teilen ist ja nicht so etwas. Also, und das ist ja, glaube ich, auch ein Machtmechanismus. Es kann nur eine geben. Ja, also teile und herrsche. Entweder es darf nur eine Frau geben, also muss ich das sein. Und hau dich die andere Frau weg. Also ich glaube, wir müssen auch ein Verständnis davon entwickeln. Powersharing macht mich nicht arm, macht mich nicht, weiß nicht, vielleicht macht es mich auch arbeitslos, ich weiß es nicht, aber es hilft sozusagen. Es hilft, wenn ich die Ressourcen, die ich habe, teile. Die werden dazu nicht weniger, sondern mache ich auch mal eine Metapher, sie blühen vielleicht auf wie eine Pflanze, ja, wo immer mehr Blätter rankommen. So.
Ja, wenn du willst, dann teilen. Ja.
Das war ergänzend, du hast mich gerade noch mal inspiriert. Ja. Das nervt mich immer. Dieses Teilen, jetzt habe ich nichts mehr, nur noch ein Stück Kuchen.
Okay, wunderbar. Also ich denke, das ist jetzt wirklich eine gute Zeit, um unser Podium zu eröffnen und wir sind total gespannt, wie wir miteinander in den Austausch gehen. Genau.
Ich würde sagen, dass mir das Modell den Kuchen vom Tisch und den Tisch weg sehr gut gefallen hat. Es gibt, wenn man das auch als Vergleich mit Privilegien sieht, dann sind die schon mal weg. Also muss man sich mit Privilegien in dieser Weise nicht mehr beschäftigen. Das macht erstmal eine große Irritation und das finde ich ganz gut. Kommt man mal so von den eigenen Schienen ein bisschen weg und auch nicht auf den großzügig, jetzt kriegst du doch ein Stück Kuchen, keine Krümel. So, dass sowas passiert einfach, ob man das erstmal so beabsichtigt oder nicht. Also das ist mir sehr sympathisch, überhaupt mal als Modell zu nehmen. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen.
Ja, schön. Also es gibt auch tatsächlich, ich habe keine Soziologie studiert, das bist du ja, aber es gibt noch die Metapher des Spiels, aber das ist so von Pierre Bourdieu, der, also das ist ja wirklich ein paar Jahrzehnte her, wo es eigentlich um die verschiedenen Kapitalsorten, die man hat, also soziales, kulturelles, ökonomisches Kapital, irgendwas habe ich vergessen noch irgendwie, aber ich bin kein Soziologe, ich versuche es einfach nur, der das eigentlich runtergebrochen hat, oder das Beispiel eines Spiels eines genommen hat. Wer hat wie viele Karten oder Figuren oder so, Spielfiguren, und eigentlich hat er das eigentlich genommen, um zu erklären, seine Intention war sozusagen eigentlich was. Also es wurden, also die Spielregeln galten sozusagen weiter. Man hat nur vielleicht ein paar Karten irgendwie, also vielleicht in ihrer Wertigkeit anders irgendwie definiert. Also zum Beispiel die eine Karte, dann hast du nicht mehr irgendwie, die zählt nicht nur 10 Euro oder sowas, sondern dann zählt sie 20 Euro oder wie auch immer. Das ist ein bisschen vielleicht jetzt, ich hole aus, ich bin ein bisschen spät und ich kann nicht so gut erklären. Also das heißt das, aber es wurde niemals das Spiel und die Regeln des Spiels eigentlich irgendwie in Frage gestellt. Und Genau, das habe ich mich ja sozusagen gefragt bei diesem Tisch- und Raummodell sozusagen von Mefa Dani auch gefragt. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein sehr einprägsames Bild, weil uns wurden, also ich kann mich schon erinnern, dass mir Regeln erklärt wurden. Also mein Kind, wir sind hier in Deutschland, wir laufen das so und so. Und es ist die Lebenserfahrung, wo und die große Irritation, wo man denkt, nee, so ist das gar nicht, weil man inzwischen auch andere Einblicke hat als die ältere Generation. Mhm. Habt ihr weitere Impulse?
Ja, ich möchte mal gerne über Sprache reden.
Ja, sehr gerne.
Weil was mir auffällt, ist, wir reden alle Deutsch. Mhm. Und für mich ist das ja meine Muttersprache. Bestimmt mal denken und bestimmt ja auch die Kultur hier, wie sie aufgebaut ist. Und ich habe zwischendurch gemerkt, dass du Französisch sprachst, da kam was völlig anderes rüber. Ich gedacht habe, wenn ich dir wirklich zuhören will, dann muss ich dich eigentlich auch auf Französisch hören. Auch wenn ich das gar nicht kann. Ich habe auf der Schule kein Französisch gelernt. Ich merke einfach, dass Sprache auch Muttersprache, dass das etwas ist, was zu mir als Person gehört auch.
Auf jeden Fall.
Dass sich das sofort ändert, wenn ich mich in Englisch ausdrücke, wenn ich Französisch spreche, wenn ich mich in Französisch ausdrücke. Da passiert viel mehr als nur, dass ich die Sprache wechsle. Mhm. Und das vermisse ich ein bisschen gerade, weil ich merke, es ist so subtil in der Luft. Du bist, glaube ich, Französisch sprechen, du kannst ja auch wahrscheinlich Französisch. Mhm. Du hast viele englische Wörter benutzt. Also,
es gibt auch
wirklich. Türkisch habe ich noch gar nicht gehört. Weil ich finde es sehr. Da ist ja keine Kultur mehr verbunden. Sobald ich dann, wenn ich jetzt Türkisch könnte, würde ich wahrscheinlich viel mehr von der Kultur mitkriegen, die Türkisch ist. Das liegt für mich so in der Luft, dass ich viel mehr beim Zuhören merke, dass wir Kulturen nicht komplett rüberkommen, weil die Sprache nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Da habe ich eine große Frage mit, wenn ihr in eurer Heimatsprache, in eurer Muttersprache zurückgeht, wie das dann für euch ist und wie es ist, dann nach Deutsch zu wechseln. Ich merke manchmal so richtig, einmal unsere Bildungsinstitution, ich habe ja beide Doktortitel, das heißt, unsere Uni ist ja auch so ein. Ne? Ist das anders? Das ist jetzt eine große Frage. Wie würde sich das anders für euch fühlen, in eurer Muttersprache das Gleiche zu sagen, was ihr da tun?
Also. Aber
ja, also ich persönlich, ich habe seit ein paar Jahren, spreche ich bewusst auch ein paar Wörter Französisch dazwischen, um einfach zu zeigen, ich kann auch was anderes. Ja? Aber hier natürlich sind wir in Deutschland, dann müssen wir, damit die anderen uns auch verstehen können, Deutsch zu sprechen, aber ich möchte auch meinen Zuhörern auch signalisieren, ich kann auch eine andere Sprache. Ich würde auch sogar meine Muttersprache sprechen, meine Bamileke, aber ich bin sicher, da würde keiner hier verstehen. Also ich mache wirklich, ich organisiere auch Tag der Muttersprache, wirklich mit Absicht, dass das Muttersprache auch ganz wichtig sind. Und ich merke bei uns, also das ist auch ein anderes Thema, Zelda, also wirklich dieses Kolonialismus, die Folge von Kolonialismus, das ist so enorm. Unsere Leute, wenn ich sage unsere Leute, sie schämen sich auch manchmal, wenn man so mit so sagen, sie schämen sich, ihre Muttersprache zu sprechen. So, Sprache haben sie auch gesagt, das ist auch die Identität von einer Person. Ja? Ich würde auch noch ein Beispiel von meinem Sohn machen, sagen. Der hat mich auch nochmal gefragt, Mama, warum hast du uns nicht die Muttersprache beigebracht? Dann habe ich mich auch die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Es gab keinen Grund, weil mein Mann und ich, wir könnten auch unsere Muttersprache. Aber wenn man hier ankommt, dann möchte man auch das Gefühl haben, ja, ich möchte auch dazugehören, ich möchte auch, dass man mich auch versteht, dann will man auch schnell die Sprache, nämlich die deutsche Sprache lernen, um auch mal ja, sich zu verständigen. Und dann vergisst man auch ein bisschen die Sprache. Aber heute denke ich wirklich anders. Ja? Ich habe wirklich dieses Selbstbewusstsein entwickelt, wo ich sage, das war falsch, was ich auch mal mit meinen Kindern gemacht habe. sie hätten auch unsere Muttersprache gelernt, dann würden sie auch immer trotzdem Deutsch lernen. Und viele von unseren Leuten denken auch heute noch so, dass das wichtig ist. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, Deutsch zu lernen. Ich bin auch die eine Person, die sagt, lern bitte Deutsch, das ist ganz wichtig. Aber vergiss eure Muttersprache nicht. Das ist auch wichtig.
Vielleicht, wenn ich da auch anknüpfen darf. Ich finde, das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben eine sehr große Sprachvielfalt. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Ja? Ich habe vorhin gesagt, dass bei der Rückkehr nach Deutschland wurde der Blick sozusagen gelenkt auf das Defizitäre, also das, was man noch dabei ist, irgendwie zu erlernen oder was man noch nicht kann, ja, verständlicherweise aus Zeitgründen und so weiter, klar. Aber es wurde nicht geschaut, was bringt man mit, so, ne? Oder was kann man vielleicht oder so. Also diese Kompetenzen, ne? Also die sind sehr wichtig und die sind da, aber die sind sehr oft unhörbar oder unsichtbar. Na, unhörbar nicht, würde ich sagen, weil auf der Straße, zumindest erlebe ich das, höre ich sehr viel relativ verschiedene Sprachen. Aber, und da komme ich wieder zum Thema Anerkennung. Was ist mit den Bildungsinstitutionen? Ja, also warum in der Schule gibt es bestimmte Sprachen, die eine bestimmte, die anerkannt sind. Französisch, Englisch, Spanisch, ist ja schön, dass sie es sind, aber sobald wir von Türkisch sprechen oder Arabisch oder viele, viele, viele verschiedene Sprachen, die es gibt eigentlich, ne, noch weiterhin, die sind gar nicht da. Oder die sind, da wird ja, das ist ja nichts Neues, dass man dann irgendwie auf dem Schulhof dann vielleicht irgendwie in Berlin, das kann man ja lesen irgendwie, dann irgendwie in den Medien, ja, du darfst hier nur Deutsch sprechen, da darfst du kein Türkisch sprechen oder kein Arabisch oder kein, es sind ja auch verschiedene Versionen, auch eine Sprache hat ja immer verschiedene Versionen. Sie hatten ja auch gesagt, irgendwie das Akademische, das können wir, das hat uns da wahrscheinlich geprägt irgendwie aufgrund unserer Ausbildung, aber genau, also das heißt, das gehört eigentlich auch dazu, eigentlich zu einer, die Gesellschaft ist ja divers, wie Max Scholz sagen würde, ja radikal divers, aber die muss sich ja auch eigentlich, was bedeutet das in Konsequenz, die muss sich widerspiegeln, wie Virginie sagt, irgendwie in den Institutionen und nicht irgendwie, indem man, meistens passiert das ja so, dass man sagt, okay, wir haben ein Projekt gemacht mit den und den Menschen, die sonst bei den Institutionen bei uns nicht zu sehen sind, oder wir haben eine Person of Color und damit haben wir das Thema abgehakt. Also das ist Symbolpolitik so, ne?
Kolleginnen nochmal anders als vielleicht mit Studierenden. Wenn ich Freunde treffe, die nicht an der Uni sind, verdrehen sie vielleicht Augen und ich muss dann wieder ein bisschen umswitchen oder was auch immer. Also es ist ja spezifisch zumindest. Und da würde ich, manchmal geht es auch durch, dann kann ich es nicht, aber das ist ja vielleicht auch die Fähigkeit zu sagen, wenn man durch Klassen geht, wenn man durch Gender geht, wenn man durch Rassismen geht oder Migration, dann lernt man vielleicht gerade das, ne, viel auf einmal zu sein oder so.
Das ist
so eine Sache, wo ich dann für diesen Abend wirklich
Impuls. Wir wollten da sicherlich auch tiefer einsteigen, ob das Wort Integration überhaupt in diesem Kontext noch zeitgemäß ist und was es denn braucht. Insbesondere, Maren hat es am Anfang erwähnt, wir sind im Bremer Rat für Integration. Wir haben hier Referentinnen aus dem Amt für Integration. Dieses Wort ist so mächtig. Wir haben Integrationswochen und machen Veranstaltungen. Und eigentlich ist es ein Triggerwort inzwischen. Aber wir brauchen dann wahrscheinlich noch härtere Diskussionen, um das auszuhandeln, ob wir nicht vielleicht bessere, treffendere, modernere, postmigrantischere Worte, Begriffe für das finden. Vielen Dank. Du hattest noch ein Redebeitrag.
Genau. Was mich interessiert, das Wort Vorbild nochmal, wenn ich dazu sagen darf, also du hattest das ja eben auch, welche Vorbilder hat man so? Mich würde das interessieren, hier sitzen ja sehr viele gebildete Frauen und ich höre auch im Publikum sind sehr gebildete Frauen. Was sind eure Vorbilder? Würdet ihr darüber was erzählen? Oder was waren
eure Vorbilder? Also die Frage ist natürlich für mich direkt, also ich, ja, Sie verstehen alle bestimmt, was ich mit Vorbilder meine. Also ich bin hier eine schwarze Frau, ja, und man sieht auch in der Gesellschaft sehr wenig Schwarze in, außer, also, in, also ich mag nicht sagen, es gibt tolle Berufe, andere sind schlecht, aber ich möchte auch einfach sagen, wenn wir wirklich diverse sein wollen, dann sollte wirklich auch man diese Diversität sich wieder spiegeln in alle Bereiche, nicht nur in einem bestimmten Bereich. Ich bin fast sicher, also das ändert sich ein bisschen. Wenn ich vielleicht irgendwo, ich beobachte auch gerne, ich rede nicht so viel, ich beobachte. Und dann guckt man, vielleicht nehme ich so ein Beispiel im Restaurant. Ich gehe in ein Restaurant, wo das auch eher die Mehrheitsgesellschaft dominiert. Was sieht man denn? Vorne meistens ist es weiß. Wenn ich jemanden aus der Toilette kommen sehe, das ist bestimmt eine schwarze afrikanische Frau. Ich sage nicht, dass das ihm einen schlechten Job macht. Aber leider, man trifft solche, also Menschen, also afrikanische Herkunft, eher in solche Berufen. Das ist nur mal ein Beispiel. Ich möchte auch nicht nennen, die andere Leute, die am Bahnhof sind oder am Seemann oder weiß ich nicht was. Aber ich würde mich auch freuen, ja, dass wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Schuldirektorin, auch eine Afrikanerin, Theater Bremen, warum nicht ein Direktor Schwarzer? Ja, also Vorbilder heißt, ja, man sieht auch, okay, der hat das geschafft, ich möchte auch. Ich habe auch früher, auch mit die liebe Ulla, wir haben Deutschkurs organisiert, ja, und eine Frau, ich könnte noch nicht mal Deutsch wie jetzt, ne? Eine schwarze Frau war da drin und hat gesehen, also sagt Virginie, wow, die hat Informatik studiert, die kann auch Deutsch, das möchte ich auch mal, ja, ich werde das auch schaffen. Und heute hat sie eine tolle Ausbildung gemacht und sie arbeitet in dem Kabinett von einem Bürgermeister, also nicht in Bremen, aber außerhalb von Bremen. Sagt, wow, Virginie, du war mal, also du bist mein Vorbild. Ich sage ihr heute, nee, du bist mein Vorbild, Theresa. Guck mal, alles, was ich gemacht habe, bin immer noch so am Kämpfen, versuche mal aus der Arbeit zu machen. Ja, ich habe noch nicht geschafft. Oder ich werde das bestimmt, ja, also ich werde das nicht schaffen, in einem Kabinett von Bürgermeister zu arbeiten. Also das ist, also das heißt, Vorbilder sind wichtig. Ja? Man braucht das, um sich an etwas zu orientieren. Ja, habe ich auch gesagt, mein Sohn, der hat sich gewundert, wow, ein Afrikaner in Gesundheit am Arbeiten. Wenn das nicht sieht, dann denkt er, ja, okay, muss auch noch was anderes machen. Ich glaube, das nehmen wir auch nicht, dass die Gesellschaft divers ist. Die Gesellschaft für mich ist divers, wenn das überall, in allen Bereichen, man sieht auch diese Diversität auch dort, nämlich keine Ahnung, ich möchte auch nicht sagen, jetzt soll alle Menschen irgendwo sein. Aber wenn es so eine Skala wir sind hier gekommen, um zu studieren. Wir haben studiert. Manche Leute haben hier Familien aufgebaut, sind noch nicht bereit, auch zurückzukehren. Aber diese Kompetenz, die sie hier erworben haben, was machen wir damit?
Also. Vielen Dank an dich, Selda, und an
Ha, ha, ha.